Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Arzu und ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast. In meinem Podcast geht es um Sterneneltern wie mich. Es geht rund um die Themen Fehlgeburt, Geburt, das Wochenbett, das Stillen, das Elterndasein und alles, was dazugehört. Ich gebe Menschen wie mir eine Stimme, denn für mich war es die beste Medizin, mich selbst mit Menschen austauschen zu können, die dasselbe Schicksal wie ich erleiden mussten. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin keine Psychologin. Ich bin Sternenmama, die leider auf brutale Art und Weise ihre Tochter verloren hat. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen für Elternteile, die leider ein Kind verloren haben. Egal auf welche Art und Weise. Jeder ist hier willkommen, vor allem Omas, Opas, Tanten, Onkels, auch Menschen im Umfeld wie Freunde, die nicht wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Es werden hier viele Themen angesprochen und ich freue mich nochmal alle, dass ihr da seid. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Heute darf ich die liebe Anna euch vorstellen. Ich übergebe dir gleich das Wort. Liebe Anna, wenn ich an dich denke, dann denke ich an die 32 Kinderbehandlungen. Ich sehe das, was du postest, das, was du öffentlich legst. Ich habe einen sehr großen Respekt vor dir. Von dem, was du preisgibst oder für die Person, wie viel du öffentlich gibst von dem, was eigentlich sehr intim ist. Ich rede jetzt gar nicht mehr so lange, weil ich rede immer am Anfang so lang und übergib dir direkt das Wort, dass du dich einfach mal vorstellst.
Ja, also hallo auch von meiner Seite, liebe Asu. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und du hast es ja schon angesprochen, wir haben eine ganze Menge, wo wir drüber sprechen können, aber ja, eben, ich stelle mich kurz vor, ich bin 35 Jahre alt und komme, wie man es vielleicht auch noch ein bisschen hört, aus der Schweiz. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber bin jetzt wieder zurück in der Schweiz. Ich bin Mama eines Sohnes, der wird in den nächsten 2 Wochen 3 Jahre alt und wohne auch mit meinem Dackel in der Nähe von Basel in der Schweiz. Von Beruf bin ich Juristin. Das mache ich mit den Jahren immer lieber eigentlich. Und nebenbei berate ich eben auch Menschen, die von unerfülltem Kinderwunsch betroffen sind. Ja, das sind so die Eckdaten. Und ansonsten, ich bin unfassbar gerne draußen. Also ganz egal, welches Wetter das ist. Das gibt mir immer sehr viel Energie und Inspirationen für alles, was ich tue. Ich gehe auch mit meinem Sohn sehr gerne raus und bin ein Mensch, der sehr kreativ ist. Ich lese auch sehr viel. Ich habe keinen Fernseher. Dafür lese ich pro
Cool.
Woche. Ja, ein, zwei Bücher und ja, runde so meinen Tag ab und schreibe auch gerne. Das ist ja auch ein Teil von beiden von meinen Jobs. Das Schreiben ist auch so eine Säule in meinem Leben. Ich schreibe manchmal auch einfach kreative Sachen, jetzt gar nicht so sehr für den Job. Ja, das sind so ein paar Facts über mich.
Dankeschön. Ich finde das cool. Also ich finde die Leute toll, die keinen Fernseher haben. Weil ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr lesen. Ich habe das verlernt. Ich glaube, nach meiner zweiten Ausbildung habe so viele Bücher lesen müssen. Ich habe davor ja Zahnmedizin gemacht. Und ich glaube, dass ich so langsam wieder anfange, in diese Buchschiene zu kommen. Und gar keinen Fernseher finde ich cool. Ich finde das echt cool, muss ich jetzt nochmal erwähnen. Ich finde das echt besonders, weil wenn ich so an mich denke, ich habe heute schon einen Film gesehen und habe nebenbei einen Podcast gehört. Weißt du, was ich meine? Also deswegen, ich finde es echt bewundernswert. Ja, dann komme ich auch gleich zu dem Thema, wie ich und Anna uns kennengelernt haben, durch die sozialen Medien. Das ist ja 50% der Personen, die ich interview oder die, mit denen ich ins Gespräch kommen darf, lerne ich so kennen. Also über Social Media eigentlich. Und ich habe ja so einen kleinen Post gemacht, dass ich eine Geschichte habe und ich auch gerne Geschichten von anderen Menschen hören will. Und das Lustige ist, dass ich die schon ansprechen wollte, du aber schneller warst. Und so haben wir uns kennengelernt. Also durch einen Post, also ein Appell an alle, mich interessiert der Mensch zuerst mal, was überhaupt hinter dieser Geschichte eigentlich steckt. Wer bist du oder was machst du? Und genau solche Dinge sind so, wo ich mir denke, was ist hinter diesem Menschen? Weil ich finde, wenn Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in dem Podcast, wenn du an der Kasse stehst, wenn du zu einer Feier eingeladen bist, wenn du in der Arbeit auftrittst, zum Beispiel diese Autoritätsperson, so Geschäftsführer, so mit denen unterhält man sich ja, aber keiner weiß, was eigentlich hinter der Fassade steckt. Ich habe zum Beispiel meine neue Kollegin gefragt, hättest du je gedacht, dass ich ein Kind verloren habe? Oder dass ich mein Kind eigentlich vor kurzem beerdigt habe? Sie hat gesagt, nein. Und das ist dann dieses Schöne daran, dass wir uns als Frauen aber dann wiederfinden, nicht immer Frauen, auch Männer, aber wieder uns finden und einen Teil von uns geben und sagen, hey, ich auch. Und nochmal kurz erwähnt, mich freut es, Anna. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke, dass du
Sehr
uns
gerne.
heute deine Geschichte erzählst. Und ja, ich würde direkt auf ein Video von dir, wie soll ich das sagen, erwähnen. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, also das Reel, was du erstellt hast, während meines Kinderwunsches habe ich so oft gelogen. Also,
Ja, das ist
und ja,
viral gegangen.
ja, und ich denke mir so, und ich habe ja auch deine Sachen gesehen oder ich sehe ja deine Sachen, und dann habe ich mich so umgeschaut, dann ich so, hey, ich auch. Also ich hab keinen Kinderwunsch direkt gehabt in der Zeit, aber ich habe während der Phase, wo mein Kind verstorben ist, oder während diese Phase war, wo ich versucht habe, die ersten paar Tage oder die Wochen wieder ins Leben zurück irgendwie mich zu spüren, habe ich auch gelogen. Und manchmal muss man gar nicht so viel aushalten. Eigentlich sollten wir viel offener mit diesen Themen umgehen. Und ich glaube, das beschreibt dich und mich in dieser Situation sehr gut wider. Ich würde dich bitten, so viel du preisgeben willst, so viel du erzählen willst, wie war dein Kinderwunsch bis jetzt?
Also das erstmal vielen Dank für die Einleitung. Das ist auch vielleicht eines der besten Reels, das du gefunden hast, um ein bisschen zu beschreiben, warum ich heute hier bin. Denn unerfüllter Kinderwunsch ist ein extrem unsichtbares Thema, leider in der Gesellschaft, und wird auch oft so als Lifestyle-Problem abgestempelt und nicht ernst genommen, wie halt Diagnosen, die man sehen kann. Wenn jemand Knieschmerzen hat und mit Krücken herumläuft, dann sieht man das, hat die ganze Welt Verständnis für dieses Thema nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sollte man dann nicht erst recht darüber sprechen? Und da bin ich völlig einig mit dir, aber das war damals in meiner Kinderwunschreise nicht möglich, und es geht auch sehr vielen Betroffenen auch heute noch so. Ich würde auch heute als Betroffene mittendrin immer noch nicht drüber sprechen, weil einem so viel negative Trigger, sage ich jetzt mal, aus der Gesellschaft entgegenschlagen, dass man das in dem Moment einfach nicht verträgt, weil es ein Thema ist, was so unfassbar viel Energie konsumiert, die man eigentlich gar nicht hat in dem Moment, dass es ein Selbstschutzmechanismus ist, dass man in dem Moment das vielleicht nicht mit der ganzen Welt teilt, weil man natürlich nicht steuern kann, was da alles zurückkommt. Und auch wenn mehr und mehr Verständnis dafür da ist und immer mehr gute Reaktionen kommen, reicht die eine negative, die einen dermaßen runterzieht, dass man am Ende sich selbst in Frage stellt. Und der Grund, warum ich heute damit rausgehe, ist, ich bin nicht mehr in der Kinderwunschzeit. Ich habe heute die Stärke, mir auch negative Kommentare anzuhören. Ich nehme es mit allen auf, gerade weil ich
Ja.
jetzt aufklären möchte,
Ja.
ne? Ich habe heute keine Angst mehr davor, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist ein Thema, für das man sich nicht schämen muss. Also ich bezeichne mich ja selbst als das Gesicht des unerfüllten Kinderwunschs. So sieht eine Frau aus, so wie ich, die von diesem Thema betroffen war, so wie du und ich, wie ganz viele andere. Aber ich habe jetzt die Stärke, darüber zu sprechen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass ich heute versuche, für alle zu sprechen. Aber als ich selbst in der Situation drin war, hatte ich die Kraft in den meisten Fällen nicht, um auch dann noch die Außenwelt zu managen. So. Ja, aber du hattest mich ja nach meiner Reise gefragt. Das war eine Reise von über 6 Jahren.
Wahnsinn.
Ich habe so ganz naiv eigentlich damit angefangen, wie das die meisten Paare tun. Ja, wir möchten gerne ein Kind haben. Ich bin dann auch ganz schnell schwanger geworden, so glaube ich nach 3 Monaten oder so. Hatte dann aber eine Fehlgeburt, und das war so der erste Punkt, wo etwas kam, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, weil Fehlgeburten, ich wusste, das gibt's, aber sicher nicht bei mir, habe ich gedacht. Ich hatte nie so eine Zahl im Kopf wie eine von drei. Ich hatte wahrscheinlich eher so das Gefühl, eine von 1000 war meine damalige Wahrnehmung und plötzlich war ich eine von diesen drei. Und danach ging sozusagen der Rollladen runter und es ging gar nichts mehr, obwohl ich gesund gegessen habe, viel Sport gemacht habe und so weiter. Ich denke, viele Frauen, die jetzt zuhören, die kennen da sämtliche Optimierungsmöglichkeiten, die man machen kann, aber es wollte einfach nicht mehr klappen. Und wir sind dann eigentlich quer durch Europa von Klinik zu Klinik, weil ja in der Schweiz man das eigentlich eh schon vergessen kann, aus Kostensicht, aber auch von den medizinischen Möglichkeiten. Und es gab einfach nie eine Antwort. Also wurden immer so vorgestellt als ideale Patienten, natürlich vor allem ich für den weiblichen Partner, es ist alles in Ordnung, es wurde alles rauf und runter getestet, ein vermeintlich einfacher Fall und halt eine IVF nach der anderen war halt immer negativ. Und mit der Zeit hat es halt dazu geführt, dass man das nicht einfach so nebenbei machen kann. Ich glaube, das ist so der Faktor, der auch am häufigsten unterschätzt wird, sondern das ist ein Thema, was irgendwann das ganze Leben übernimmt, ne? Also, um da einfach ein paar Beispiele zu nennen, man plant für 10.000 Euro die nächste IVF, das spart man sich ja erstmal zusammen, hat so ein fernes Datum im Kopf und zack, wird der nächste Kundenanlass im Geschäft genau in diese Woche gelegt. Was sage ich dann? Oder dann kommt nach dem so und so vielten negativen Versuch die nächste beste Freundin, die verkündet, dass sie jetzt schon das dritte Kind bekommt, seitdem man selbst in dieser Sache drin ist. Natürlich missgönnt man ihr das nicht, aber das Gefühl ist trotzdem irgendwie schlimm, ne? Wenn man denkt, was mache ich falsch? Warum sie zum dritten Mal und ich halt gar nicht? In der Beziehung ist es ein Spannungsfaktor. Aber am Ende des Tages waren das so auf die lange Sicht gar nicht diese negativen Tests jeden Monat, sondern es waren so die kleinen Dinge in der Außenwelt. Es ist so die unfreundliche Praxisangestellte, die ich einfach nicht mehr ertrage, wenn ich an diesem Tag schon so viel anderes ertragen habe, was ja die normalen Menschen in dem Sinne auch schon haben. Jeder hat mal einen schlechten Tag bei der Arbeit oder streitet sich mal mit dem Partner, aber dieses ganze Thema kommt dann einfach noch obendrauf. Und es ist ja nicht ein Thema, wo man es mit Tagesintervallen zu tun hat, sondern ein Zyklus ist fast einen Monat lang. Das heißt, der Spannungsbogen, ne, wir halten ja Filme schon nicht aus, die 90 Minuten gehen, wenn die richtig spannend sind. Und eine Kinderwunschbehandlung geht im Endeffekt ja mehr als einen Monat. Man bereitet sich darauf vor. Dann kommt die Behandlung einen ganzen Monat lang. Manchmal noch Diagnosen dazwischen, wo man abbrechen muss, wo man doch noch irgendeine OP dazwischen schiebt, ne? Und am Ende ist das Resultat wieder negativ und dann dauert es ein, zwei Monate, bis man das verdaut hat und dann fängt man wieder bei Null an. Und deswegen ist das Thema so hart, weil das spielt sich alles im Hintergrund ab, währenddem das normale Leben weitergeht, was ja auch schon stressig ist, wo man auch schon eine nervige Kollegin bei der Arbeit hat, wo keine Ahnung, der Nachbar am Sonntag dann den Rasen mäht, wo man endlich mal schlafen möchte. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die kommen dann einfach noch obendrauf. Und das wird so unfassbar unterschätzt in der Gesellschaft einfach, weil einem dann gesagt wird, ach komm, jetzt geh doch mal auf die Malediven, stell dich nicht so an,
Ja,
entspann
sicher.
dich halt mal, ne? Und das ist eigentlich das, was so heftig ist. Und um das auch vielleicht für Menschen mal ein bisschen provokativ auch darzustellen, die sich das noch nie überlegt haben, weil es ist ja dann oft diese eine Freundin, ne, die dreimal einfach schwanger wurde, die sagt, ach komm, jetzt nimm es halt mal locker, ne? Und du denkst, hey, ich habe jetzt gerade 10.000 Euro in den Sand
Ja.
gesteckt, ich finde das nicht so locker. Auch für diese Leute versuche ich das auch manchmal auf eine witzige Art ein bisschen näher zu bringen, dass da einfach noch mehr dahinter ist als nur diese eine Linie auf dem Test an Tag 28.
Genau, das ist es. Es ist halt nicht nur ein Test. Es ist, das ist das, was zum Beispiel ich habe das in meinem Umfeld nicht gehabt. Aber ich habe nur mitbekommen, dass von meinem Mann die Cousine oder irgendwer mal nach einer gewissen Zeit ein Baby verloren hat im 6. Monat. Und viele haben diese Frau immer als verrückt betitelt, als keine Ahnung. Und ich war die Einzige, die diese Frau eigentlich sich ans Frühstückstisch gesetzt hat. Ich werde nie vergessen, ich mag diese Frau sehr, sehr gerne. Ich habe sie zu mir eingeladen, als ich frisch geheiratet habe. Ich habe sie zu mir eingeladen, die haben uns besucht. Also das ist so ein typisch türkisches Ding. Es gibt es aber auch in Bayern, wo ich herkomme, dass man dann die Leute besucht mit einem Präsentchen und so. Also ich glaube, das gibt es irgendwie überall. Und diese Frau hat so viel auf sich genommen und jeder hat dann gesagt, ja, die ist komplett verrückt. Und ich dachte mir immer so, wieso redet man so? Weißt du, was ich meine? Wieso seid ihr so? Und heute verstehe ich diese Frau, warum sie in manchen Situationen so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Für das, dass sie andere Leute sie verrückt genannt haben. Wer weiß, was die Leute über mich denken? Jetzt gerade, wo wir über verrückt reden, Anna. Jetzt gerade, wo du, ich habe in der Medizin gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja gelernte Zahnarzthelferin. Und tatsächlich, wir haben uns gestern noch mit meinem Mann unterhalten. Ich habe damals zum Beispiel nicht Party Halligalli gemacht. Ich habe an Menschen gearbeitet, weißt du? Und meine Tochter wurde ja in der NICU betreut, also in dieser Station, weil sie ja auch ein Frühchen war. Und ich denke mir so, die Schwestern, die mein Kind gepflegt haben, ich habe sofort gemerkt, welche das mit Herzblut macht und welche es nicht mit Herzblut macht. Und ich muss dir leider recht geben, viele Arzthelferinnen leben extrem unter einem Druck, aber es gibt Menschen, die machen ihren Job leider nicht mehr gerne und sind dann patzig auf ihren Kollegen oder auch die Ärzte, die dort sind. Weißt du, was ich meine? Und das ist was wir besprochen haben. Wir sind nur Menschen. Wir sind halt auch nur Menschen, aber es sind so Kleinigkeiten, die es schaffen, dass sie uns nochmal den Tag erschweren, dass sie sagen, warum das jetzt auch noch? Oder wieso das jetzt auch noch mit dazu? Das ist immer so ein i-Tüpfelchen, der dann noch mit drauf kommt. Und ja, es ist lustig, weil ich gestern erst mit meinem Mann drüber geredet habe, wie die Krankenschwester, die was meine Kleine betreut hat. Wenn ich zu den Behandlungen musste oder woanders hin musste, oder wenn ich hatte ja sehr, ich war ja körperlich sehr eingeschränkt, mein Arm war ja richtig taub und ich danke dieser Frau, dass es sie gibt. Da kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Danke, dass es diese Frau gibt, dass es solche Menschen gibt, die das machen. Und
Also ich steige da vielleicht gerne ein, weil das ist was mega Wichtiges, was du gesagt hast. Also gerade auch Personal, was auf der NICU arbeitet. Für mich, ja klar, sind das alles nur Menschen, aber ich würde schon sagen, dass man da auch besondere Erwartungen stellen darf. Also meine
Definitiv.
Mutter hat mal was Gutes gesagt. Meine Mutter sagt viele gute Sachen, aber sie hat gesagt, in ihrer Abiturklasse damals waren viele Schüler, die ein sehr gutes Abitur hatten und die dann Medizin studiert haben. Aber von einigen von denen hätte sie sich nie behandeln lassen wollen.
Genau, das ist
Und
der springende Punkt, ja. Ja.
wir haben oft so die Erwartung, dass Ärzte perfekt sind, und das sind sie überhaupt nicht, weil für mich reicht es nicht, wenn man einfach ein guter Mediziner ist, sondern da gehört auch noch eine Menge emotionale Kompetenz dazu. Und wenn jemand an solchen Orten arbeitet, sei das in der Kinderwunschklinik oder auf der Geburtenstation, wo auch Kinder sterben oder wo es ganz krasse Fälle gibt, das ist für mich ein Bereich, da darf man keinen schlechten Tag haben. Da gibt es einfach keine Ausnahme. Ich stelle solche Erwartungen auch an mich selbst, wenn ich einen Klienten vor Gericht vertrete, da kann ich auch keinen schlechten Tag haben. Wenn der dafür nachher, was weiß ich, für irgendwas ins Gefängnis geht, was er nicht müsste, oder einen Haufen Geld verliert, nur weil ich schlampig gearbeitet habe an diesem Tag, da kann ich mir keine Fehler erlauben. Und wir haben viel zu viele Leute auf Posten in genau diesen Gesundheitsbereichen, wo Frauen hinkommen, die in einer absoluten Ausnahmesituation sind, die für sich genommen schon schlimm ist, aber wenn da ein falsches Wort fällt oder auch Untersuchungen unsensibel gemacht werden, kann so viel kaputt gemacht werden, was noch viel mehr Input später braucht, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und
Genau so ist
Wenn
es.
jetzt jemand da nicht bei der Sache ist, bei der Arbeit oder keinen Spaß bei dem Job hat, da kann er beim Orthopäden arbeiten oder sonst irgendwo, wo einfach nicht so emotional aufgeladene Untersuchungen stattfinden. Aber also meine Arbeit kann ich wirklich sagen, ich stelle heute ganz andere Anforderungen an Personal an solchen Orten und versuche auch mit meinen Klientinnen zu lernen, dass sie sich dort wehren können, wenn Sachen nicht gut laufen. Und umso schöner ist es dann, wenn eben Personal da ist, was einen auffangen kann in einer solchen Situation. Aber es ist leider noch nicht selbstverständlich und das ist ein Teil des Problems.
Ja, also definitiv, jetzt gerade wo du es sagst, jetzt fällt es mir auf. Als meine Tochter verstorben ist an dem Tag, bin ich zurück ins Zimmer und ich habe gesagt, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich kann mein Kind eh nicht mit nach Hause nehmen. Mein Kind ist gerade in meinen Armen verstorben. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Und ich habe dann irgendwie einen Brief bekommen und ich musste das unterschreiben und was weiß ich. Und ich bin am Ende, meine Eltern sind da und Katastrophe, wir waren in einem Ausnahmezustand bis zum geht nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt und dann sagt die Krankenschwester zu mir und sie sind, weißt schon. Und diesen Satz habe ich bis heute nicht vergessen und das Gesicht auch nicht.
Glaube ich dir.
Und das Gesicht bis heute
Ja.
auch nicht. Und das ist das, was du vorhin gemeint hast, diese kleinen Situationen, die dann noch dieses i-Tüpfchen draufsetzen. Meine Hand, gut, dass sie kaputt
Ich kann so nachfühlen.
dass sie kaputt war, weißt du? Und ich war so sauer. Ich habe nur noch geschrien. Er hat gesagt, ich will hier raus. Ich kriege keine Luft. Weißt du, was ich meine? Genau das sind diese Punkte. Und das ist das, was ich immer noch appelliere. Seid nett zu euren Mitmenschen. Seid nett zu den Leuten. Ihr wisst nicht, was sie durchmachen. Hört auf, diese Scheißfrage zu stellen. Ich glaube, ich darf gar nicht fluchen so weit. Aber verdammt, hört auf damit, diese Frage zu stellen. Ja, wie sieht's bei euch aus? Wann wollt ihr denn endlich Kinder? Es ist nicht selbstverständlich. Und leider, Anna, sind du und ich das beste Beispiel, dass es nicht selbstverständlich ist. Darf ich
Überhaupt
dich,
nicht.
ja, darf ich dich fragen, was das mit dir gemacht hat, so deine persönliche Entwicklung, wo du sagst, das hat mir so den Push gegeben, dass ich jetzt oder dass ich diese Person jetzt bin, die ich bin?
Also es hat sehr viel mit mir gemacht, weil rein statistisch ist man so erledigt nach der siebten, achten Kinderwunschbehandlung, wo es einfach keine mathematisch feststellbare Chance mehr gibt. Und wir haben ja weitergemacht bis Runde 32, die dann am Ende erfolgreich war und eigentlich entgegen jeder Vernunft. Aber ich habe wie mit der Zeit gelernt, ich kann damit klarkommen, wenn ich wieder viel mehr für mich selbst einstehe, also wenn ich Dinge strategisch angehe, dass ich vor einem schwierigen Gespräch zum Beispiel mir überlege, wie gehe ich in dieses Gespräch rein, was sage ich, wenn der andere dann das und das sagt, wo ich nach so vielen Jahren Ausgeliefertheit irgendwann wieder das Gefühl hatte, ich habe wieder die Kontrolle darüber, eben was ich sage, was jemand mit mir macht, wie ich mit einem Ergebnis umgehe. Was für mich letztlich die Stärke war, die ich auch gebraucht habe, um das für so eine lange Zeit durchzuziehen. Und die Schwangerschaft, die ja danach kam, war ja nochmal eine Herausforderung für sich. Und es hat mich auf jeden Fall kritischer gemacht, weil ich gerade am Anfang dieser Reise in einer total toxisch positiven Wolke war, wie leider das Thema auch sehr häufig dargestellt wird, wo ich mit der Zeit merken musste, das macht mich irgendwie noch kränker, das hilft mir nicht weiter. Also ich bin sehr kritisch geworden in der Hinsicht. Vielleicht auch ein bisschen mühsam in manchen Themen, weil ich es halt ganz genau wissen will. Ich will eine Antwort haben, mit der ich weiterarbeiten kann. Und ganz am Ende würde ich sagen, es hat mich zu einem noch viel demütigeren Menschen gemacht. Also ich bin heute als Mama auch in manchen Dingen vielleicht ein bisschen außen vor. Also ich kann gar nichts anfangen mit so Jammermamas, die sich über alles nur beschweren den ganzen Tag und eigentlich überhaupt nicht sehen, was für ein unfassbares Glück da auf dem Spielplatz vor ihnen gerade am Klettergerüst hängt, ne, die nur darüber jammern können, dass sie schon wieder eine Waschmaschine anschalten mussten oder die auch in ihrer Wortwahl zum Beispiel nur von ihren Monstern oder sowas reden. Da habe ich riesengroße Mühe damit, weil auch ein Kind, was einen altersgemäß nervt, ist für mich niemals ein Monster, weil ich weiß, wie lang die Reise dahin war für mich. Und es hat in sehr vielen Dingen hat den Blick auf das Leben verändert. Also einerseits, dass ich wie wusste, man kann einen ganz, ganz harten Kampf kämpfen, wenn man die Spielregeln lernt. Ja. Aber andererseits auch, man bezahlt einen Preis dafür. Also ich bin vielleicht weniger vertrauensvoll geworden in vielen Dingen, gerade weil ich weiß, die Statistik stimmt nicht immer. Und ich sehe viele Dinge heute mit anderen Augen, entspannter auch. Ich genieße Dinge im Leben, weil ich weiß, dass sie nicht selbstverständlich sind, was gerade in der heutigen Zeit mit viel Social Media, mit wahnsinnig viel Oberflächlichkeit, ich letztlich dankbar bin, dass ich die so sehen darf, weil ich vielleicht nicht diese Tiefe im Leben kennengelernt hätte ohne diese Reise.
Also jetzt gerade, wo du es angesprochen hast, diese Mütter, die sich beschweren. Ja, diese Mütter. Ja, ich glaube, dass wenn man das nicht durchmacht, so wie du und ich, also wir sind ja doch unterschiedlich, aber irgendwo gleich. Und auch mit anderen Frauen haben wir vieles gleich. Aber ich glaube, dass sich viele Frauen nicht bewusst sind, die diesen Schmerz ertragen müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna. Ich hatte noch keine Kinderwunschbehandlung und ich hatte auch noch nie so einen extremen Drang, ich muss jetzt schwanger werden oder ich will jetzt schwanger werden, ohne mit negativen Gedanken jetzt gerade. Und ich glaube, ich habe schon erwähnt, aber ich bin mir nicht sicher, als meine Freundin sich beschwert hat und hat sie gesagt, eigentlich müsste ich jetzt sehr dankbar sein. Und ich so, ja, du blöde Kuh. Ich so, halt einfach mal die Klappe, weil ich habe das eiskalt, habe ich. Ich glaube, wenn sie die Folge hört, sie weiß, wer sie ist. Ich so, halt mal die Klappe und sei verdammte Scheiße nochmal dankbar dafür, dass deine Kinder leben, dass deine Kinder atmen. Und ich weiß, dass meine Cousine, auch wenn sie keinen Podcast mag, immer meine Folgen hört. Und sie hat gesagt, und immer wenn ich meinen Sohn schimpfe, dann denke ich an dich. Ich so, denk an mich. Ich so, denk ruhig an mich, damit du dein Kind noch mehr zu schätzen weißt, was davor eigentlich passiert ist. Jeder, der an das Grab mit mir geht von meinem Kind, kriegt da so eine richtige Schelle ins Gesicht. Weißt du, ihr beschwert euch ruhig über eure Kinder? Ich kann mich nicht beschweren, weil mein Kind liegt unter der Erde. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Weil mein Kind liegt da.
das sind zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Und ich will damit gar nicht andeuten, dass Mutterschaft immer nur toll ist. Also es ist anstrengend, es übersteigt alles Vorstellbare, was man sich ausdenken konnte dazu. Man kommt auch da an seine Grenzen. Es gibt Momente, wo man stundenlang ein schreiendes Kind rumträgt. Aber ich habe mir in diesen Momenten dann immer. Da habe ich mich gefragt, ja, es gab auch die Abende, wo ich eben gar kein Kind rumtragen konnte und wo ich alles dafür gegeben hätte, auch jetzt 6 Stunden im Schlafzimmer hin und her zu laufen mit einem schreienden Baby. Und natürlich darf man sagen, Mama sein ist anstrengend oder ich habe heute einen Tag, wo ich nicht mehr kann. Aber es ist auch so ein bisschen zum Volkssport geworden, dass man über alles und jenes meckert. Und ich glaube, wenn man sich eben mal von einem Kind verabschieden musste, dann sieht man das einfach mit anderen Augen oder man kann es zumindest einordnen in, was ist jetzt so Alltagsblödsinn, was ich morgen wieder vergessen habe und was sind eben Momente im Leben, die man nicht vergessen kann. Und das sind zwei ganz, ganz verschiedene Sachen. Und das ist mir extrem klar geworden während diesen Jahren. Und auch, glaube ich, der einzige gute Aspekt daran, ich durfte ganz viele Menschen kennenlernen, so wie auch wir jetzt hier heute sitzen, die auch diese Tiefe erlangt haben im Leben und die mich heute unfassbar bereichern und wo ich dankbar bin, dass ich sie getroffen habe, die ich vielleicht sonst nie kennengelernt hätte. Vielleicht wäre ich auch eine von diesen oberflächlichen Jammermamas, wenn es gleich geklappt hätte und ich gar nie festgestellt hätte, was für ein Glück ich eigentlich habe.
Genau, das ist es. Wenn man so darüber nachdenkt, oder wenn man uns jetzt vielleicht so zuhört, denkt man sich vielleicht auch, boah, sind die negativ eingestellt gegenüber Mütter? Sind wir überhaupt nicht.
Nee, gar nicht.
Ich bin überhaupt nicht. Ich bewundere meine Freundin, ich bewundere dich, ich bewundere auch andere Leute, die es schaffen, weil manchmal tue ich mich selber schwer. Weißt du, was immer? Ich habe jetzt leider kein Kind, ich bin Mama, aber ich habe jetzt kein Kind. Ich stehe morgens auf, ich richte mich her, ich habe nur zwei Katzen und ich habe einen Ehemann, ja. Trotzdem muss ich putzen, kochen und dann noch die Verantwortung für andere oder über so ein kleines Lebewesen zu haben, weil du bist ja jetzt Mama, ich glaube, du weißt, was ich gerade meine, ist es nochmal eine andere Situation. Weil du willst Mutter sein, du willst Frau sein, du willst dir selbstgerecht werden, dann ist ja momentan dieses Self-Care und Dings total im Trend und du willst kochen, dann willst du was Warmes essen und du willst gut aussehen, dann sollen deine Haare gut aussehen, dann sollst du deinem Mann irgendwie gerecht werden, du willst alles planen. Das ist nicht easy, aber es ist verdammt nochmal ein Luxusproblem. Und wenn ich mich jetzt ansehe, und vielleicht treffe ich bei vielen jetzt gerade ins Schwarze, vielleicht verurteilen mich jetzt auch manche Leute. Und oft sage ich, ich habe mein Kind mit Würde beerdigt. Wirklich mit Würde. Ich habe mein Kind wunderschön beerdigt und ich habe auch das Grab letzte Woche von meinem Kind ausgesucht. Und das ist ein Luxus und den habe ich lernen müssen. Das klingt jetzt blöd, aber meine Psychologin hat gesagt, hey, schön, dass du trotzdem noch dankbar in dieser Situation bleibst. Das muss man auch mal erwähnen, was wir eigentlich so nebenbei noch durchmachen oder was du jetzt noch durchmachst oder was, wie sehr dich das überhaupt geprägt hat, was überhaupt vorher noch war. Weil es ist ja nicht damit beendet, dass du jetzt ein Kind hast. Du trägst immer noch diese Last mit dir, da bin ich mir zu 100% sicher. Und ich sage mir mal, ich habe mein Kind mit Würde beerdigt, wenn ich mir so ansehe, was andere Leute durchmachen müssen, was andere Leute sich das nicht leisten können, dass sie ihrem Kind ein schönes Grab bieten können, was die Beerdigung überhaupt kostet. Weißt du, das ist so, die kommen wieder auf diesen Punkt, verurteilt die Menschen nicht, weil du weißt nicht, was dahinter ist. Ich
Ja,
bewundere,
wir, also
also, ja.
das ist mir total eingefahren, als du erzählt hast, als wir mal telefoniert hatten, was es ja auch für Bestimmungen gibt für die
Ja.
Grabauswahl und sowas. Ich finde es total abstrus, wo ich mir wirklich vorstelle, da sitzen so ein paar Leute mal eins nachmittags zusammen irgendwie von der Gemeindeverwaltung, die nie sowas erlebt haben und beraten dann darüber, wie darf ein Grabstein von einem Kind aussehen und wie viel soll das kosten? Also,
Es gibt keine Unterstützung, es gibt gar nichts, was du bekommst, was mich so verwundert hat, ist, dass dieses Grab von meiner Tochter nur so stattfinden kann, weil meine Tochter über ein gewisses Gewicht hatte. Wenn dein Kind unter 400 Gramm wiegt, kriegt dein Kind kein Grab, sondern es wird in ein Sammelgrab beerdigt. Denk mal zu meiner nächsten Frage und oder zu, was heißt Frage? Wie waren so deine Alltagssituationen? Wie bist du mit diesen Kinderwunschbehandlungen? Sie waren wirklich nicht wenig bei dir. Ist sehr, sehr viele Kinderwunschbehandlungen. Wie hast du das in deinen Alltag mit eingebaut?
also da gab es tatsächlich die ein oder andere groteske Situation, weil anders geht's gar nicht. Also ich saß zum Beispiel während der Pandemie mal im Flieger. Da war der ganze Flughafen in Zürich war geschlossen und an dem Tag gingen drei Maschinen und ich war in einer von diesen Maschinen drin mit, glaube ich, drei anderen Leuten oder so mit meinen Spritzen im Gepäck, wo alle Leute dich schief angucken, wenn du am Flughafen mit so einem riesigen Karton voller Spritzen daherkommst, weil du ins Ausland fliegst. Oder ja, wenn wir schon beim Thema Spritzen sind, ich habe eine ganze Liste von lustigen Orten, wo ich mir überall Spritzen gesetzt habe, also fast wie so
Wahnsinn.
ein Junkie, irgendwo bei der Arbeit auf dem Klo oder irgendwo im Zug oder wenn ich abends irgendwie mit Mädels essen war, mal schnell entwischen und das irgendwo hinter dem Vorhang in der Garderobe machen, im Auto, also ja, ganz lustige Sachen. Dann habe ich natürlich eine Menge Ausreden gebraucht, weil ich habe das bei der Arbeit nicht erzählt, was wir da gerade machen. Gerade auch, weil, ne, ab einem bestimmten Punkt wusste ich, okay, das wird schwierig. Ne? Für einmal kann man sich ja ausdenken, man macht einen Städteflug, aber bei so vielen Behandlungen muss man schon echt kreativ werden, dass man ständig da irgendwelche Gründe hat, warum man gerade nicht da ist. Und das wurde schon irgendwann zum Spießrutenlauf, weil wir wussten ja auch nicht, wie lange geht das noch. Ne? Brauchen wir noch einen Versuch oder noch 12 oder noch 20? Also da hatte ich schon die ein oder andere Verwandtschaft im Ausland dann, die ich besuchen musste oder irgendwelche anderen
Wahnsinn.
skurrilen Gründe. Dann aber auch eher traurigere Momente, wenn man irgendwie beim Bankberater sitzt und so einem 60-jährigen Ultraspießer erklären muss, was eine IVF ist und dass man eigentlich nicht krank ist, also dass man selbstverständlich den Job behält und auch weiter Geld verdient, dass man das natürlich zurückbezahlen kann. Das sind dann eher so die, ja, die rückblickend entwürdigenden Momente oder irgendwo in der Uniklinik zu sein für irgendeine Zwischenuntersuchung, wo dann einfach 5 Lehrärzte einem noch zwischen die Beine gucken an einem Tag, wo man einfach überhaupt keinen Bock hat auf sowas, aber man wird ja nicht gefragt.
Alter, echt? Sorry, das ist jetzt, boah, krass, okay.
Ja, also weißt du, das geschieht im Alltag eben oft in so übergriffige Art und Weise. Man liegt schon da, ne, so
Ja.
voll fixiert, man sieht gar nicht, wer ist da noch hinter mir. Und dann kommt irgendjemand rein und sagt, es ist sicherlich in Ordnung, dass der Herr sowieso heute auch noch zuguckt und die Frau Dingsbums, ne?
Nee,
Was
eigentlich
willst du da
nicht.
noch sagen, ne? So kann man das nicht fragen, aber das sind eben so Momente, wo Ärzte, die eigentlich sich eben nicht bewusst sind, in welchem Bereich sie arbeiten, einfach unsensibel sind. Und natürlich müssen Ärzte irgendwo lernen, das ist gar nicht die Frage, aber es ist eben sehr wichtig, wie sowas gefragt wird oder wie einem schlechte Bescheide mitgeteilt werden, dass die halt sagen, oh, jetzt haben wir das und das gefunden, die nächste Runde in 2 Wochen, die wird so nicht stattfinden, weil Punkt, 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 ne? Und dann sitzt man im Bus nach Hause und denkt, ja, wie mache ich jetzt weiter? Das wäre die Chance gewesen, das war mein Jahresurlaub, was mache ich jetzt, ne? Also es ist so ein Auf und Ab, was einen emotional 25 Stunden am Tag begleitet. Und du hast, glaube ich, in der früheren Folge das Beispiel gehabt mit der Aldi-Kasse irgendwie, wo man
Ja.
nie weiß, was geht dem Gegenüber durch den Kopf. Aber wenn man in so einer Behandlung drinsteckt, dann geht die einem die ganze Zeit durch den Kopf. Man kann das nicht abstellen. In jedem Meeting bei der Arbeit, in jedem Gespräch mit der Freundin. Ich habe am Ende auch natürlich extreme finanzielle Herausforderungen gehabt, dass ich oft nicht mitgehen konnte ins Kino, weil ich einfach diese 20 Euro nicht mehr hatte, obwohl ich gut fünfstellig verdient habe, aber das ging einfach nicht anders. Das sind dann am Ende so diese Kleinigkeiten, die mit der Zeit einfach überall sind, wo das Thema halt schwer wird und man sieht es halt nicht, ne? Jemand, der
Nein.
einen kaputten Fuß hat, der hat immer wieder Krücken, da kann man wirklich sehen, ja, der hat ein echtes Problem, der kann nicht ins Auto einsteigen und, und. Und das haben die Leute eben nicht, die von unerfülltem Kinderwunsch betroffen sind. Und ich habe letzte Woche zum Beispiel, habe ich sehr viel über das Thema Geld gesprochen auf meinem Kanal,
Ja.
weil auch das ist sowas, was nicht gesehen wird. Man hat ja so sein Umfeld und nach einer gewissen Zeit, wenn man solche Summen natürlich abzweigen muss für diese Behandlungen, egal ob man jetzt in der reichen Schicht irgendwie da unterwegs ist oder nicht, das ist gar nicht das Thema, sondern die Leute merken irgendwann, dass man sich von ihnen entfernt, weil man nicht mehr auf den jährlichen Mädelstrip mitgeht, weil man zum Grillen nicht mehr so viele Sachen mitbringen kann wie die anderen, weil es wirklich ans Essentielle geht, ne? Weil man sich schon seit 5 Jahren kein neues Auto gekauft hat, obwohl das alte schon x-mal kaputt gegangen ist oder sich den Service gar nicht leisten kann und dann wählen muss, gehe ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit im Winter und werde vielleicht krank oder sage ich die IVF ab, aber jetzt muss ich den Urlaub nehmen, wo ich das machen kann. Also man hat oft nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen und das ist am Ende das, was uns auch so belastet hat nach dieser langen Zeit, ne? Weil das immer mehr wird. Aber das waren so ein
Mir
paar
so
Einblicke.
weh, das tut mir so leid, wirklich. Also ich habe jetzt einige IVF-Mamas schon kennengelernt oder auch Leute und dann, dass ein Wunschkind an einem Geld dann hapert und das so Kleinigkeiten, die selbstverständlich sind. Und das ist das, was ich jedes Mal meine. Es ist nicht selbstverständlich. Ich und mein Mann sind letzte Woche wirklich da gesessen. und haben über das Grab diskutiert. Mein Mann möchte eine pinke Schrift und er möchte noch was Arabisches mit dazu. Ich möchte noch einen deutschen Satz, weil ich eher die deutsche Sprache besser beherrsche. Und ich bin ja tätowiert, seitdem meine Tochter verstorben ist. Ich habe mich ja im Wochenbett mit meiner Pampers am Po, das ist Realität, Leute, mich tätowieren lassen.
Fühle ich
Mit meiner
total stark.
Wochenbettunterhose habe ich mich tätowieren lassen. Mein Handtattoo, den Anfangsbuchstaben meiner Tochter. Und ich bin eigentlich innerlich, bin ich gestorben, aber das ist die Realität. Weißt du, was ich meine? Und das
Ja.
sind eigentlich Luxusprobleme gerade, die was wir haben. Und jedes Mal, wenn ich am Grab bin, es weicht jetzt gerade kurz vom Thema ab, aber jedes Mal, wenn ich am Grab bin, sehe ich, wie viele Eltern das Möglichste versuchen, dass die Gräber dieser Kinder schön sind, aber sie können sich keinen Grabstein leisten. Das
Ja,
ist
das ist
nicht
unfassbar.
normal. Nein, das ist nicht
Das
normal. Und ich habe die Mittel dazu. Das muss ich jetzt auch dazu. Aber es ist, ich rede die Summe jetzt mal offen aus. 3.000 € waren nur dafür, dass
Wahnsinn.
das Grab eröffnet wird und meine Tochter beerdigt wird. Und
Unglaublich.
das sind 3.000 € verdienen manche Menschen nicht mal gemeinsam. Das muss man sich vorstellen. In der heutigen Zeit, wie in Österreich und in Deutschland, verdienen das manche Menschen nicht. Und ich habe Unterstützung, das muss ich jetzt auch sagen. Also ich habe, hätte ich eben um Geld gebeten, hätte ich Geld bekommen. Ich habe es. Das Geld war natürlich für meine Tochter und für die Erstausstattung und für was anderes und nicht für das Grab meines Kindes gedacht. Aber das ist das, was ich auch sage mit dem Luxusproblem. Machen wir die Schrift jetzt schwarz oder machen wir sie rosa? Unsere Schrift wird rosa auf dem Grabstein von meinem Kind. Ja, weil wir das einfach anpassen. Aber es gibt Menschen, die können sich das eben nicht leisten. Und dann, wenn du mir das erzählst, mir tut es einfach unglaublich leid, weißt du, dass man, mir ging's, ich habe nie hungern müssen. Nie. Aber mein Mann zum Beispiel kommt von Anfang an aus ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen, ganz andere Situationen wie ich aufgewachsen. Und wenn meine Schwiegermama redet und mir Dinge erzählt von früher, manchmal möchte ich mich dann selber ohrfeigen, weißt du? Ich möchte mich so selber ohrfeigen. Und wenn ich das dann höre, wenn es wirklich nur um Kinobesuch geht, aber der Kinobesuch kostet schon 50 €. Der kostet, und 50 € weiß ich nicht, was man alles damit machen kann. Damit kannst du eigentlich auch einen halben Wocheneinkauf machen. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Du bist eigentlich psychisch schon so ruiniert und eigentlich brauchst du keine negativen Kommentare mehr von links und von rechts. Und zurück kurz zu der Summe von dem, was das Grab von meinem Kind gekostet hat. Wir sind fast bei 10.000 €. Und das ist ein kleines
Unglaublich.
Grab. Es ist ein kleines Grab. Es ist kein großes Grab, weil mein Kind wurde in einem Kindergrab beerdigt. Und ich wünsche mir für allen Eltern, die ihr Kind wenigstens nicht haben in die Arme schließen können, oder Menschen wie du, Anna, dass sie irgendwie schaffen, dass sie finanziell diese Sorgen nicht tragen müssen oder dass sie sich das leisten können, damit dieser Leid einfach auch nicht noch mehr da ist, weil Geld ist wirklich ein großer Faktor. Auch wenn wir sagen, Geld ist nicht alles, aber Geld ist wirklich so ein Thema, wo ich mir ganz sicher bin, dass es auch eine große Rolle spielt, so wie du erzählst.
Also noch vielleicht nochmal zurück zu dem Grab. Ich finde sogar, da geht es gar nicht um einen Betrag. Also auch wenn das 300 € kosten würde, finde ich es moralisch verwerflich, dass eine Gemeinde überhaupt in einem solchen Fall etwas verlangt. Also ich glaube, man gibt so viel Geld für alle möglichen blöden Dinge aus in einer Gemeinde, dass man da sehr leicht mal 10.000 € abzweigen könnte für solche Fälle. Ich meine, wie viele Kinder versterben in einer Gemeinde jedes Jahr? Das sind nicht viele. Aber Menschen da eine Unterstützung zu bieten, wo es
Ja.
nicht drauf ankommt, auf 100 € mehr oder weniger, glaube ich, wäre so viel mehr wert, als am Ende überhaupt schon solche Regelwerke zu schreiben, finde ich total abstrus, ne?
Wäre ja mein
Das,
Wunsch wirklich, das, Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade, es wäre so mein Wunsch. Ich verdiene nichts an diesem Podcast. Das möchte ich nochmal erwähnen. Aber ich habe zu meinem Mann gesagt oder auch an Instagram, ich verdiene nichts mit Social Media, überhaupt nichts. Alles, was ich mache, ist hier freiwillig. Alle Frauen, die mit mir reden, das ist freiwillig, auch du, Anna, heute. Und ich würde mir irgendwann wünschen, dass Geld hineinkommt. Aber dass sich das dann Menschen geben kann, die es brauchen. Weil ich kann mich noch
das ist schön.
mit meinem Job kann ich mich noch ernähren. Ich will kein Geld damit verdienen. Natürlich wäre es super mit Social Media wie alle Influencer da Geld zu verdienen. Geld, das brauchen wir nicht jetzt gut zu reden, aber ein Wunsch von mir wäre das wirklich. Ich würde mir das
Finde ich eine super
wünschen.
Sache.
Ja, würde ich
Also.
mir sowas von wünschen. Allein das, was ich so allgemein durcherlebt habe, ich hoffe es, dass es klappt. Dass ich Leute unterstützen kann.
Ja.
Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber bevor ich es wieder
Nee,
vergesse.
gar nicht. Gar nicht. Also ich glaube, das kann ich nur so unterschreiben, wenn irgendjemand da draußen ist oder vielleicht auch eine Firma, keine Ahnung, die das hört, dass Geld so ein unsichtbares Problem ist in solchen Situationen, die vielleicht sagen, hey, statt dass wir, keine Ahnung, einen Fußballverein unterstützen, nichts gegen Fußballvereine, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber
Ja.
dass wir vielleicht so ein Thema mal sichtbar machen. Das ist auch mein Ziel, dass einfach die Wahrnehmung geschärft wird für diese Themen, für diese Herausforderungen. Und dann ist, glaube ich, schon ganz viel erreicht.
Das war der erste Teil unseres Gespräches. Vielen Dank fürs Zuhören und seid gespannt, wie es im zweiten Teil direkt weitergeht.